Aufnahmeknopf ist getätigt, bei mir zumindest. Dankeschön, habe ich wahrgenommen. Sehr gut, Helferlein zu haben, das ist echt klasse. Genau. So, alles klar. Class 10, Karma und Emptiness. Karma und Leerheit. Es geht darum, wie Weisheit und die Befreiung beschaffen sind. Es geht um die Natur von Weisheit und Befreiung. Im Buddhismus wird gesagt, dass etwas, das du nicht mit einem Namen benennst und etwas, von dem du kein mentales, kein geistiges Konzept hast, nicht existiert. Das tibetische Wort für Existenz ist Shinya. Shinya bedeutet das Ding, das wahrgenommen wird. Das Ding, was erkannt wird. Im Englischen that thing which is known. Es gibt viele Debatten zu diesem Thema. Ein Beispiel ist die Fragestellung, was ist mit dem Baum im Urwald, der durch einen Sturm umfällt und niemand beobachtet das? Existiert der Baum dann? Im Buddhismus würde man sagen, ohne einen Beobachter existiert der Baum nicht. Diese Sichtweise steht unserem normalen Menschenverstand völlig entgegen. Existiert der Baum denn gar nicht? Nach langem Suchen hatte Gishela in einem Text eine Erläuterung zu diesem Thema gefunden. Namkengi Jinja, das bedeutet, der Buddha sieht den Baum. Der Buddha nimmt alle Dinge zur gleichen Zeit wahr, der Buddha ist allwissend. In diesem Sinn existiert der Baum im Urwald. Nun zum Thema Leerheit. Die direkte Erfahrung der Leerheit kann nicht in der Debatte gemacht werden, wie man manchmal hört. Wenn wir miteinander diskutieren, dann ist keine direkte Realisierung der Leerheit möglich. Der Geist muss auf einem bestimmten, sehr feinen Niveau sein. Er befindet sich im Formraum. In diesem Formraum hat man keinerlei Wahrnehmung von Dingen. Man kann also nicht gleichzeitig debattieren und die Leerheit direkt wahrnehmen. Das ist unmöglich. Dein Geist ist in einem anderen Zustand. Du bist dir deines eigenen Körpers nicht bewusst. Du würdest nicht wahrnehmen, wenn dich jemand anspricht und etwas fragt. Dein Geist ist in einem völlig anderen Zustand oder anderen Raum. Noch einmal zurück zu der Frage mit dem Baum im Urwald. Zurück zu der Frage, ob die Dinge nicht existieren, wenn niemand sie wahrnimmt. Diese Sichtweise ist eine buddhistische Position. Und der Weise Chandrakirti sagte dazu in einem berühmten Zitat, wenn etwas unabhängig von deiner Benennung existieren würde, dann wäre das ein inhärent existierendes Ding. Nangwa Tendrel Luwa Mepadang. Dieses tibetische Zitat bedeutet übersetzt, die Dinge und Erscheinungen um uns herum basieren auf abhängigem Entstehen und erscheinen uns auf falsche Art und Weise. Aber diese falsche Wahrnehmung ist korrekt. Kurz gesagt ist damit gemeint, jede Handlung ruft eine Wirkung gleicher Qualität hervor. Das kennen wir ja schon. Anders gesagt heißt das, Karma funktioniert immer. Nangwa heißt dasselbe wie Kunzop Tempa. Kunzop ist die Deceptive Reality, die getäuschte, die fehlerhafte Realität, die falsche Weltsicht. Wie viele Gegenstände bei euch zu Hause im Zimmer, in dem ihr jetzt sitzt, erscheinen euch in ihrer falschen, in die Irre leitenden Art und Weise als fehlerhafte Realität? Alle. Was ist mit der Leerheit? Jeder Gegenstand deines Zimmers ist falsche Weltsicht, falsche bzw. trügerische Realität, getäuschte Realität. Und jeder Gegenstand deines Zimmers hat Leerheit als ein charakteristisches Merkmal. Jedes Ding besitzt Leerheit. Jedes Ding hat Leerheit. Leerheit ist die endgültige Seinsweise der Realität. Ist die Leerheit jedes Objekts die endgültige, also die wahrhaftige Realität? Nimmst du die Leerheit deiner Schreibtischlampe wahr? Nein. Direkt kannst du die Leerheit nicht wahrnehmen. Aber du kannst durchs Nachdenken wissen, dass deine Lampe leer davon ist, von ihrer Seite her inhärent zu existieren. Deine Lampe hat Leerheit. Das ist eine Wahrnehmung, die in deinem Geist durch Logik und Analyse entstehen wird oder bereits entstanden sein kann. Und diese Sichtweise ist korrekt. In dem Moment, als ich euch gefragt habe, ist die Lampe leer von inhärenter Existenz und ihr dann gedacht habt, ja, die Lampe ist leer von inhärenter Existenz, in diesem Augenblick habt ihr die Leerheit der Lampe wahrgenommen. Ihr habt offensichtlich die Leerheit nicht direkt wahrgenommen, aber ihr habt die Leerheit mit einer korrekten Erkenntnis eures Geistes wahrgenommen. Ihr habt die Leerheit wahrgenommen mit einer getäuschten Weltsicht. Die falsche Weltsicht, das ist die ganz normale Erscheinung von Gegenständen, wie wir sie Tag ein, Tag aus wahrnehmen. Heißt das nun aber nicht, dass diese Wahrnehmung von Leerheit, diese nur intellektuelle Wahrnehmung der Leerheit, eine getäuschte, eine falsche Wahrnehmung ist? Meister Chandrakirti sagt, Nangwa Tendrel Luva Mepadang. Und Geshe-la hat dieses Zitat kurz und prägnant übersetzt als, die Erscheinungen um mich herum bestehen in Abhängigkeit davon, ob ich sie wahrnehme. Dieses Zitat kann man auch interpretieren als, Karma gilt immer, wir erinnern uns, das erste Gesetz von Karma besagt, Karma ist in der Hinsicht sicher, dass es mit Sicherheit ein bestimmtes Resultat gibt. Aus Zitrone muss Zitrone kommen, aus positiven Handlungen kommt etwas Positives für mich. Karma gilt immer, die Gesetze sind stets gültig. Alles, was du erlebst, alles, was du um dich herum siehst, kommt von deinem Karma. Karma wirkt immer. Im Reading gibt es dann ein weiteres tibetisches Zitat. Das heißt, Tsongpa ke len drelwai gowai ni. Jisi sosonang wa desidu. Übersetzt heißt das, solange wie dir die Gesetze von Karma und von Leerheit als von zwei voneinander unabhängige Erkenntnisse erscheinen, solange hast du die Erkenntnisse des Buddha nicht verstanden. Noch einmal. Solange wie dir die Gesetze von Karma und von Leerheit als zwei voneinander unabhängige Erkenntnisse erscheinen, solange hast du die Erkenntnisse des Buddha nicht verstanden. Der erste Teil des Zitates von Chandrakirti bezieht sich auf das Gesetz von Karma. Warum ist der Chef auf deiner Arbeit, der an sich leer ist, dir heute gemein und ungerecht vorgekommen? Kelen Drelway bedeutet jenseits von aller Position. Und das meint, du kannst nicht sagen, dass der Hund oder der Baum existiert, und du kannst nicht sagen, der Hund oder der Baum existiert nicht. Das ist wie mit dem glitschigen Schweinchen. Wie ein Stück Schmierseife glitscht dir die Eindeutigkeit weg. Genau genommen kannst du diese Frage nicht korrekt beantworten. Nichts existiert aus eigener Natur, aber das heißt nicht, dass gar nichts existiert. Alles existiert einzig durch Konventionen, durch Übereinkünfte, aber alles existiert ohne von seiner Seite naturhaft zu existieren. Das ist dieses wunderbare Statement, in dem zwei Statements drinne stecken, nämlich die behaupten zwei Statements darüber, dass etwas existiert und nicht existiert. Noch einmal, nichts existiert aus eigener Natur, aber das heißt nicht, dass gar nichts existiert. Alles existiert einzig und alleine durch Übereinkünfte, Konventionen und Konzepte, aber alles existiert ohne aus eigener Natur zu existieren. Mein Chef, er erscheint mir ärgerlich von seiner Seite aus zu sein. Er ist aber leer. Er hat keine Selbstnatur. Ich statte diesen leeren Chef mit Eigenschaften aus. Ich projiziere etwas auf ihm. In diesem Sinne ist der Chef eine Illusion. Und nur in diesem Sinne. Die zwei großen Ideen aus diesem tibetischen Zitat sind, erstens, Karma wirkt immer, also die Frage, wo kommt die Welt und mein Erleben her? Und zweitens, die Gewissheit, dass ich, hätte ich besseres Karma begangen, heute besser leben würde. Mir erscheint ein Mensch ärgerlich von seiner eigenen Seite her. Aber woher kommt der Ärger in diesen Menschen? Normalerweise begründen wir das dann damit, dass wir vielleicht sagen, naja, der Chef ist ein frustrierter alter Mann oder er ist einfach eine schlechte Person oder was auch immer. Wir kennen solche Überlegungen bestimmt alle. Ich zumindest erwische mich recht oft bei dieser Sichtweise der Schuldzuschreibung an andere Menschen oder an das Wetter oder an den Stau auf den Straßen. Aber die Wahrnehmung kommt von meiner Seite. Was ist der Chef denn dann? Wenn jemand dich anschreit im Büro und denkst, der ist ärgerlich an sich, unabhängig davon, dass ich ihn als ärgerlich wahrnehme oder ihn als ärgerlich bezeichne, das ist falsch. Wenn ich nun sage, jemand erscheint von seiner Seite her ärgerlich zu sein und deshalb schreit er und gestikuliert herum, ist das eine korrekte Wahrnehmung? Du weißt nicht, was er wahrnimmt, wie er sich selbst wahrnimmt. Der schreiende Chef kann ein Bodhisattva sein. Du weißt nicht, wer dein Gegenüber ist, und du weißt nicht, wie dein Gegenüber sich selbst wahrnimmt. Der Chef erscheint mir als ärgerlicher Chef, aber im gleichen Moment kann er sich als Chef sehen, der klar zur Sache kommt, der Ordnung schafft und im Recht ist und sich durchsetzt. Dein Gegenüber wird sich selbst in den seltensten Fällen genauso erleben, wie du ihn erlebst oder wie du sie erlebst. Nun weiter mit der Übersetzung dieses Zitats. Diese zwei Konzepte, Kovani, diese zwei Sichtweisen, was heißt das nun genau? Solange wie wir diese beiden grundlegenden Ideen, nämlich erstens, dass Karma definitiv ist, dass die Dinge also in Abhängigkeit von Ursachen, die ich lege, entstehen, und zweitens, das Konzept der Leerheit nicht miteinander in Verbindung bringen, solange habe ich die zentrale Aussage des Buddha, also die des Buddhismus an sich, nicht verstanden. Karma, das wissen wir schon, ist zu verstehen als die Tatsache, dass ich gezwungen bin, durch meine karmischen Saaten die Dinge und die Welt um mich herum zu erleben. Ich bin durch das Karma gezwungen, bestimmte Wahrnehmungen zu haben. Meine eigenen vergangenen Handlungen zwingen mich, bestimmte Wahrnehmungen zu erleben. Karma bezieht sich auf die Tatsache, dass ich gezwungen bin, bestimmte Projektionen zu haben, bestimmte Wahrnehmungen. Der Chef ist eine leere Leinwand. Jesche Michael berichtet, dass er sich das zusammen mit einigen Schülern einmal so vorgestellt hat. Mr. Karma kommt und stellt den Projektor an, und aus diesem Projektor wird dann mein ganz persönlicher Karma-Film auf die leere Leinwand. Und die leere Leinwand ist dann zum Beispiel mein Chef. Oder auf dieser leeren Leinwand erscheint dann zum Beispiel mein Chef. Letztendlich ist es so, ich projiziere meinen eigenen Film auf die leere Leinwand. Mein Geist ist mein Projektor. Nun geht das Zitat weiter. Dadung Tukpei Gongpa Tokpame. Auf Deutsch bedeutet das, wenn du über Karma nachdenkst und dabei die Leerheit vergisst, oder wenn du über Leerheit nachdenkst und dabei Karma aus dem Sinn verlierst, dann hast du noch nichts verstanden. Du hast immer noch nicht verstanden, was der Buddha gemeint hat. Solange dir diese beiden Konzepte als voneinander unabhängig erscheinen, solange hast du die Kernidee des Buddhismus nicht begriffen. Solange du glaubst, dass die Idee von Karma und die Idee von Leerheit unabhängig voneinander sind, solange hast du nicht begriffen, was der Buddha gemeint hat. Oder, positiv formuliert, wenn du Karma und Leerheit in eine unmittelbare Beziehung miteinander bringst, dann hast du den Buddha verstanden. Weil es so wichtig für uns ist, noch einmal. Du hast den Buddha nicht verstanden, wenn du das Konzept von Karma betrachtest und dafür die Leerheit aufgibst, oder wenn du die Idee von Leerheit betrachtest und dafür Karma aufgibst. Es geht letztendlich darum, was ist die Beziehung zwischen Karma und Leerheit? Wie sieht die Beziehung von Leerheit und Karma aus? Wie ist das abhängige Entstehen? Nimmt man nur die Leerheit in den Fokus und sagt sich, alles ist leer, dann ist es auch egal, was ich mache, weil ja alles ohne Relevanz ist, eben leer, deshalb kann ich mich benehmen, wie ich will. Ich muss mich an keine Regeln halten, denn alles ist ja leer. Diese Einstellung ist falsch oder sogar sehr falsch, wenn man falsch irgendwie steigern könnte. Diese Haltung ist eine Extremposition, die sich nur auf die Leerheit konzentriert. Leerheit wird dann zu einem übergeordneten Rahmen fürs Handeln, und das kann zu negativen Auswüchsen führen. Versteht man Leerheit als nichts, beziehungsweise nichts ist von Bedeutung, das ist eine sehr negative Einstellung, sagt Gesche Michael. Er sagt auch, Kirchenmalke, das ist Gift für den Geist. Alles ist leer. Gerade deshalb musst du dich an Regeln halten. Gerade weil die Dinge leer sind von einer inhärenten Existenz, muss ich mich an Regeln halten. Wenn du dich mit Moral und Ethik näher beschäftigst, wirst du sehr wahrscheinlich erkennen, dass einige der Konventionen in unserer Gesellschaft falsch sind. Zum Beispiel viele Darstellungen von Sex in Filmen oder Gewalt oder der Konsum von Drogen und Alkohol. Das sind akzeptierte Konventionen, die aber im Grunde nicht gut sind für die Menschen. Leerheit meint ja auch nicht, dass die Dinge gar nicht existieren. Die Dinge existieren und sie funktionieren. Das ist offensichtlich, dass die Dinge existieren. Es ist nur so, dass die Dinge nicht auf die Art und Weise existieren, wie sie uns erscheinen. Darauf weist Master Nagarjuna ausdrücklich hin. Das zentrale Problem in diesem Zusammenhang ist, wenn du an die Selbstexistenz der Objekte glaubst. Wir sind dann in Schwierigkeiten, wenn wir an die inhärente Existenz der Phänomene glauben. Wenn wir glauben, die Dinge existieren von ihrer Seite her, dann liegen wir komplett falsch, dann haben wir Probleme. Denn offensichtlich tun sie das nicht. Die Dinge existieren nicht von ihrer Seite her. Und das ist sehr gut so. Wären die Dinge, wäre unsere Welt inhärent existent, gäbe es keine Chance auf eine Veränderung. Dann gäbe es keine Hoffnung, dann gäbe es keinen Weg, dann gäbe es keine drei Pfade, keine drei Geisteszustände, die uns zur Befreiung führen werden. Wenn du an die inhärente Existenz, wenn du an eine Eigenexistenz glaubst, dann bist du in Schwierigkeiten. Dieses Problem hatte Meister Shantakirti im Sinn, als er die vierfache Argumentation schrieb. Die zwei Sachen, die nicht existieren und die zwei, die existieren. Geshe-la sagt, diese Argumentation ist sehr besonders und sehr schön. Dieses Thema löst aber auch viele, viele Fragen aus. Geshe Michael hat viele buddhistische Lehrer zum Thema Leerheit befragt. Zum Beispiel wollte er wissen, was wäre, wenn ich das Konzept der Leerheit wirklich verstanden und realisiert hätte? Würde mein Boss mir immer noch als ärgerlicher Mann erscheinen? Würde der Bohrer beim Zahnarzt nicht wehtun? Würde ich immer noch gerne ins Kino gehen? Wie würde sich das anfühlen? Wie wäre das, wenn ich diese Leerheit tatsächlich realisiert hätte? Was ist die Beziehung zwischen der Leerheit und mir? Könnte ich in einen Zustand gelangen, der frei ist von allen Schmerzen und allem Leid? Welche Rolle spielt die Leerheit dabei, wenn ich versuche, aus dem Leiden dieses Lebens herauszukommen? Ich verstehe das nicht. Das waren jetzt alles Fragen von Geshe Michael. Und diese Lehrer von Geshe-la haben Geshe-la dann erklärt, mit anderen Worten, aber sinngemäß. Also, die Silvia, die besteht nur aus Atomen. Und ich selber, die Beate, mache aus diesen Atomen dann meine Freundin Silvia. Aber, selbst wenn ich das perfekt nachvollziehen und verstehen könnte, was würde mir das morgen auf meiner Arbeit nutzen? Ich möchte mich nicht wieder aufregen müssen über meinen Chef. Wie nützt mir die Leerheit bei diesem Thema? Was also nun bedeutet das Konzept der Leerheit am Beispiel des ärgerlichen Chefs? Ich sitze in meinem Büro. Die Tür geht auf, der Chef kommt rein. Rot im Gesicht und schon geht's los. Er schreit mich an. Was nun? Der erste Gedanke, den ich jetzt haben muss, ist, der Chef ist leer. Er hat keine Eigennatur. Er existiert nicht aus sich selbst heraus. Er ist nicht ärgerlich aus sich heraus. Er ist leer, er hat keine Eigennatur. Er ist die leere Leinwand. Der Chef, wie er mir jetzt gerade erscheint, ist meine eigene Projektion. Ich projiziere meine karmischen Samen auf einen leeren Bildschirm, auf eine leere Leinwand. Dass ich das nicht freiwillig tue, das wissen wir alle. Mein Karma zwingt mich, diesen Chef zu erleben. Noch einmal, so zum Notieren für den eigenen Alltag. Die Reihenfolge geht so. Erstens, der Chef ist leer. Zweitens, er ist nur eine Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung, die ich gezwungenermaßen durch mein Karma erlebe. Ein entscheidender Gedanke hier ist auch tatsächlich die Frage, ist eben die Wahrnehmung freiwillig? Habe ich die Freiheit, diese Situation zu erleben? Kann ich mir aussuchen und vorherbestimmen, was ich erlebe? Oder bin ich gezwungen, diese Situation zu erleben? Bin ich gezwungen, den schreienden Chef zu erleben? Und wir wissen, ja, ich bin gezwungen, das zu erleben, aber durch meine eigenen Saaten. Der dritte Schritt in meiner Gegenstrategie ist folgender: Wenn der Chef schreiend in meinem Büro steht, kommt der Gedanke, dass ich diese Situation nicht freiwillig erlebe. Ich bin gezwungen, das zu erleben. Der Chef ist leer, ich verstehe das und ich verstehe auch, dass seine Frau ihren Mann, also meinen Chef, sehr gerne hat. Aber ich nehme ihn als Chef mit Ärger wahr, den ich nicht leiden kann. Ich kann das nicht stoppen. Ich habe keine Wahl, weil ich meinen Chef morgen früh wieder ärgerlich erleben werde. Natürlich ist er tatsächlich ärgerlich und wütend in dem Moment, in dem er schreiend in meinem Büro steht. In meiner Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung der Situation ist korrekt, wenn ich meinen Chef als ärgerlich erlebe. Doch diese meine Wahrnehmung der Situation ist mir aufgezwungen durch mein Karma. Noch einmal, der Chef ist ärgerlich, ich erlebe ihn so. Der Chef ist leer. Er ist nur meine Projektion auf eine leere Leinwand. Ich bin gezwungen, diesen Ärger zu durchleiden. Ich mache das nicht freiwillig. Jetzt, um das Konzept der Leerheit anzuwenden, werde ich versuchen, diesen ärgerlichen Chef aus meinem Leben zu verbannen. Wie mache ich das? Indem ich mich an das Gesetz von Karma erinnere und weiß, dass zurückzuschreien der falschestmögliche Weg wäre. Und dass es stattdessen nur hilft, den Ärgerchef zu eliminieren aus meinem Leben, indem ich nicht ärgerlich reagiere. Ich muss versuchen, die Natur des Chefs zu verstehen und ich muss meine natürliche Reaktionsweise stoppen. Gelingt es mir, seine wahre Natur zu erkennen, dann wende ich Weisheit an, die korrekte Weltsicht. Wenn ich mit Weisheit verstehe, dass der Chef leer ist von innerer Existenz und dass ich gezwungen bin, meine karmischen Samen als Projektionen und in und durch diesen Chef zu erleben, dann habe ich eine Chance. Ich kann mich entscheiden. Ich kann mein Verhalten ändern. Weil ich ja um die Gesetze von Karma weiß, kann ich nun Abstand nehmen davon, zurückzuschreien. Ich kann beginnen, meine Welt besser und friedlicher zu machen. Ich kann für positive Projektionen sorgen. Ich kann neues, positives Karma kreieren. Was also mache ich in der konkreten Situation? Der Chef steht in der Tür und schreit. Und ich? Weil ich die Situation analysiert habe und weil ich weiß, dass der Chef meine Projektion ist und weil ich weiß, dass einzig und alleine nicht zurückschreien mir hilft, werde ich ruhig und gelassen bleiben. Ich sehe mir den Chef, den Brüllenden, an und ich weiß, der kommt von meinen Handlungen aus der Vergangenheit. Aber was mache ich nun konkret? Der Dalai Lama sagt immer, wenn du jemandem nicht helfen kannst, dann verletze zumindest niemanden. Die Weisheit in der Situation besteht darin, dass ich zu mir selbst sage, stopp mal, pass auf, der Chef kommt von mir, von meinen eigenen schlechten Taten und Verhaltensweisen von früher. So, bitte, Beate, bitte, bitte werd jetzt um Gottes Willen nicht ärgerlich. Verletze dich nicht selbst. Wird der Chef im selben Moment plötzlich freundlich und nett zu mir sein? Nein, leider nein. Das Positive, das weiße Karma muss wachsen, das wissen wir. Es braucht Zeit. Und so funktioniert die Bereinigung von altem negativen Karma. Wenn ich genug positives Karma angesammelt habe durch Nicht-Zurückschreien, dann wird der schreiende Chef aus meinem Leben verschwinden. Er hört auf zu existieren. In Sanskrit gibt es ein Wort für das karmische Resultat. Es hört sich auf der MP3 von Geshe-la an wie Paschetti. Und dieses Wort für das karmische Resultat beschreibt etwas, das gekocht wurde. Das Resultat eines karmischen Kochvorganges oder auch ein über lange Zeit gut gereifter Wein. Etwas, das also eine ganze Weile gebraucht hat, um heranzureifen. Und das Heranreifen und Wachsen und Gedeihen ist ja eine Eigenart des Karma, wie wir bereits wissen. Eines noch. Denkt nicht, dass eure Tendenz, den Chef als ärgerlichen Chef zu erleben, daher kommt, dass ihr in diesem Leben faul in eurem Geistestraining wart. Das ist nicht so, sagt Geshe-la. Es ist viel konkreter. Eure bzw. meinige heutige Tendenz, meinen Chef als ärgerlich zu erleben, beruht auf einem ganz konkreten Vorfall. Und der kann lange, lange Zeit, vielleicht über 1000 Jahre her sein. Der blöde Chef ist kein Resultat deiner oder meiner geistigen Einstellung in diesem Leben. Wenn ich nur so eine Tendenz hätte, ärgerliche Chefs zu erleben, dann könnte ich diese Situation recht leicht auslöschen, indem ich einfach den ganzen Tag froh und glücklich bin. Das heißt nichts anderes, als dass Karma eine ganz andere Qualität hat als geistige und psychologische Grundeinstellungen und Prädispositionen. Karma ist sehr viel mehr als meine geistigen, psychischen und emotionalen Prädispositionen. Karma ist ein sehr viel grundlegenderes Gesetz. Karma ist eher auf der Ebene eines evolutionären Gesetzes zu sehen. Karma ist eine Wachstumskraft, quasi ein Naturgesetz. Die konkreten karmischen Samen, die ich durch mein Verhalten lege, indem ich meinen Chef anschreie, die kochen und wachsen sie und werden zu einer hässlichen Pflanze, zu einem hässlichen Ergebnis. Karma ist eben nicht gleichzusetzen mit emotionalen Tendenzen, die wir haben in diesem Leben. Wenn das so wäre, dann könnten wir Karma durch eine Therapie bereinigen oder auch einfach dadurch, dass wir uns die Dinge positiver vorstellen, als sie sind. Es geht nicht darum, wie intensiv ich versuche, die Realität nicht schlecht oder besser zu sehen. Wird mir nicht gelingen. Ich bin gezwungen, bestimmte Sachen zu erleben. Meine einzige Chance liegt darin, jetzt meine Zukunft zu gestalten, indem ich mich jetzt positiv verhalte. Wenn ich jetzt die positiven Samen lege, dann werde ich eines Tages in der Zukunft positive Wahrnehmung haben. Vielleicht von einem lächelnden Chef. Es gibt ein Debattenthema in den tibetischen Klösteruniversitäten. Hat Samsara ein Ende? Ja, selbstverständlich hat Samsara ein Ende. Denn es gibt die Weisheit. Und die Weisheit ist ein sehr kraftvolles Gegenmittel. In den Schriften wird sogar gesagt, Weisheit ist ein explosives Gegenmittel. Explosiv, denke ich mir, ist wahrscheinlich gemeint so wie mit Atomkraft oder also irgendwas ganz, ganz, ganz Kraftvolles. Momentan ist es so, dass wir das, was wir wahrnehmen, nicht beeinflussen können. Wir können die Projektionen, die aus unserem Karma kommen, nicht beeinflussen. Wir können nur die zukünftigen Projektionen beeinflussen durch unser Verhalten, unsere Worte und Gedanken jetzt. Doch, wir können heute damit beginnen, an unser Nirvana zu denken, an unsere Befreiung aus Samsara, an unsere Befreiung aus dem Kreislauf der Leiden. Heute legen wir dafür die Samen. Und diese unsere Befreiung von allen Leiden schaffen wir dadurch, dass wir nicht negativ reagieren auf den schreienden Chef. Wenn ich morgen nicht mit Zurückschreien reagiere, sondern versuche, meine Achtsamkeit auf diese drei Schritte zu lenken, dann schaffe ich damit einen Samen für meine Befreiung von allen Leiden. Einerlei, immer wenn ich ein negatives Gefühl habe, sei es Ärger, sei es Begierde, sei es Furcht oder sei es nur eine leichte Unzufriedenheit mit dem Regen draußen, das alles kreiert negatives Karma. Und diese Gefühle sind Reaktionen, die auf Unwissenheit basieren. Ich kann das bedauern. Und das Bedauern ist ein sehr positiver Geisteszustand. Bedauern ist eine große Tugend. Nun verstehe ich, dass mein Chef, der mich all die Jahre immer wieder angeschrien hat und der das auch noch ein Weilchen tun wird, dass dieser Chef das Ergebnis meiner eigenen Handlungen ist. Und ich bedauere das. Ich bedauere das sehr. Und ich will mich ihm gegenüber nicht mehr so benehmen, dass ich zurückschreie. Dieses Gefühl von Bedauern und von Traurigkeit darüber, dass ich vor langer Zeit und leider auch gestern wieder negative karmische Samen gelegt habe, diese Trauern und dies Bedauern, das ist eine Tugend und das schafft weißes Karma, das ist etwas sehr Positives. Dieses Gefühl von Reue, das ist gepaart mit dem Vorsatz, das will ich nie wieder tun. Jedes Gefühl von Ärger hingegen, Ärger auf meinen Chef oder irgendein schweres Schicksal, das ist ein negatives Karma. Reue und Bedauern, das ist weißes, positives Karma. Das ist eine Form des Geistestrainings. Je mehr ich verstehe, was da wirklich los ist, desto weniger negative Verhaltensweisen werde ich an den Tag legen. Dieses Verständnis, das mehr und mehr durch Übung anwachsen wird, das ist entscheidend. Wir müssen diese uralte, geistige Gewohnheit beenden. Diese unsere Einstellung, dass es korrekt sei, wenn mich einer anschreit, dass ich dann zurückschreien muss und darf. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das haben wir gelernt. Diese Grundeinstellung, die gilt es zu verändern. Und die sitzt ganz, ganz tief in uns. Das dauert. Aber das ist der Weg. Die Tatsache, dass wir hier gemeinsam daran arbeiten, diese unsere innere Überzeugung zu verändern, weil wir zum Wohle aller Wesen agieren wollen, das ist eine karmische Anlage. Es gibt viele, viele Menschen, die gar keinen Zugang zu dieser Weltsicht haben, aber wir können unseren Geist verändern. Und das ist wunderschön. Die Tatsache, dass wir alle hier im Kurs uns hingezogen fühlen zu diesen Lehren, auch das kommt von unserem Karma. Wie wir dann nun aber unseren Geist tatsächlich Stück für Stück umändern zu einer anderen Weltsicht, das geht durch Bildung, das geht durch Lernen. Dass wir uns alle zu einer Weltsicht, die auf Weisheit basiert, hingezogen fühlen, das kommt durch unsere karmischen Samen. Und dass wir die Chance haben, tatsächlich auch die Schritte, die eine Veränderung unseres Geistes bewirken, zu lernen und anzuwenden, das ist auch wundervolles Karma. Nur, und nun kommt der Hasenfuß, so sagt man im Deutschen, wir müssen die Schritte auch gehen. Wir müssen die Lehren anwenden und üben und praktizieren, so gut es uns möglich ist. Wir können uns natürlich auch in Situationen befinden, in denen wir mit Menschen zusammen sind, die nicht dieses gute Karma haben, das wir haben, am Arbeitsplatz beispielsweise. Wenn der Boss ärgerlich ist, dann kann es passieren, dass meine Kollegin einen Anrauzer vom Chef bekommt. So, und dann wird es sicherlich so sein, dass sie unglücklich und ärgerlich ist und zu mir kommt. Hast du das mitbekommen? Der Chef hat mich wegen dies und jenem fertig gemacht. Das war so ungerecht und fies von ihm. Er ist ein richtig doofer und gemeiner Mann und so ein mieser Chef. Was mache ich dann? Sie sieht nicht, dass der ärgerliche Chef aus ihrem eigenen alten Verhaltensweisen stammt und nirgends sonst her. Und sie schafft neues negatives Karma, das dazu führen wird, dass sie wieder ärgerliche und ungerechte Chefs erlebt. Da haben wir es besser. Wir können jetzt üben, diese alte Weltsicht abzulegen und den Chef in Zukunft niemals mehr als ärgerlichen Chef erleben zu müssen. Stattdessen kreieren wir uns ganz bewusst positive Samen und damit schaffen wir uns eine positive, eine glückliche Welt. Wir bauen uns das Paradies, für uns und für alle anderen. Und dieses wundervolle, ärgerfreie Paradies wird kommen, quasi zwangsweise. Der Buddha hatte so viele gute, weiße, karmische Samen gelegt, dass er nun, sozusagen, gezwungen ist, das Paradies zu erleben. Dieser Prozess hat nichts damit zu tun, dass ich etwas will. Sich zu wünschen oder zu beten dafür, dass der Chef bitte schön netter sein möge zu mir oder verschwinden möge, das haben wir vielleicht alle schon probiert. Aber hat das tatsächlich geholfen? Unsere normale Lebenserfahrung sagt uns, dass so die Welt nicht funktioniert. Durch Wünschen oder Beten verändert sich unsere Welt nicht. Veränderungen geschehen nicht dadurch, dass ich will, dass sich etwas ändert oder dass der Chef sein Verhalten stoppt. Der normale Menschenverstand beweist uns das. Alleine durch Willenskraft ändert sich mein Leben nicht. Du musst dein Karma ändern. Wenn die Dinge nicht leer wären von inhärenter Existenz, dann könnte es zum Beispiel auch keine Wunder geben. Aber es gibt Wunder. Jeder, der einmal ein Wunder erlebt hat, hatte das Karma zu erleben, dass dies Wunder geschieht. Zurück zu unserem ärgerlichen Chef. Mit der richtigen, mit der neuen Weltsicht, die wir nun üben, werden wir versuchen, ruhig zu bleiben, wenn der Chef uns anschreit, weil wir wissen, dass das Zurückschreien das Schlechteste ist, was ich tun kann. Wenn wir das üben, dann kommt auch ein angenehmer Nebeneffekt. Wir werden insgesamt ausgeglichener und ruhiger im Geiste. Du lässt Situationen, in denen du normalerweise ärgerlich geworden wärst, einfach aus. Du merkst es gar nicht mehr. Und eines Tages gehst du ganz entspannt von der Arbeit nach Hause und du hast einen Tag erlebt, an dem du dich gar nicht geärgert hast. Auf diese Weise schleicht sich das Glück mehr und mehr in dein Leben, in unser aller Leben, hinein. Du bemerkst vielleicht gar nicht, dass es plötzlich immer mehr nette Menschen um dich herum gibt und nur noch nette Chefs in deiner Firma. Deine Umwelt wird freundlicher, du bist ruhiger und entspannter im Geist und deine Meditationen werden besser. Das wünsche ich uns allen. Möge es schnell gehen. Und das ist der Unterricht für heute. Und das ist das Ende von Klasse 10 vom ersten Kurs. Vielen Dank.
Vielen Dank an dich, Beate.
Gerne. Ja. dir. Das ist natürlich auch Zeit.
Vielen Dank euch beiden.
Ja, auch danke.
Genau. Reiten. Also das war so eine Idee.
Ja, eine gute Idee. Dann müssen wir einen Termin ausmachen.
Genau. Ja?